Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Willkommen zu einer neuen Folge «Sexologie – Wissen macht Lust». Mein Name ist Caro und ich bin Sexologin. Und heute tauchen wir in ein Thema ein, das in unserer heutigen, auf die Paarbeziehung fokussierten Welt oft wie ein Special Interest oder ein spezifischer Kink wirkt. Ich rede von Gruppensex. Wir machen heute keinen voyeuristischen Porno-Check. Wir schauen uns das Ganze durch die Brille der Wissenschaft an. Also wir reden über die verschiedenen Arten von Gruppensex, Psychologie dahinter und über mögliche biologische Modelle, die Gruppensex allenfalls für uns Menschen attraktiver machen. Und das Thema bietet sich sehr fest an, dass ich das nicht alleine mache. Und auch wenn zwei noch keine Gruppe sind, fühle ich mich mit dieser Frau an meiner Seite bestens gewappnet, dem zu begegnen. Sie ist die Frau, die auch bei komplexen Gruppendynamiken den Fokus behaltet. Sie ist das Herz, das viele Menschen zusammenbringt und mit ihrem Fachwissen und ja, auch mit ihrer tollen Stimme die Masse begeistert.
Yeah.
Melina.
Yeah. Guten Morgen.
Ja. Guten Morgen, du.
Wenn du mir gleich so Honig ums Maul schmierst, kann der Tag nur gut werden.
Oh.
Ich finde, zwei ist schon eine Gruppe. Ich finde, wir sind auch schon ein gutes Rudel. Ja, ja.
Dein Rudel, Sibyl. Was kommt dir spontan in Sinn, was ihre Gruppe besser ist als beispielsweise das Zweite?
Vieles.
Erzähl. Irgendetwas, was du hier willst teilen.
Also jetzt mal ganz banal ausgedrückt, glaube ich, dass es einfach Menschen gibt, die finden, in so Communities fühle ich mich wohler, die viel lieber an einem großen Tisch sitzen, wenn sie essen, die viel lieber mit einer Gruppe auf ein Festival gehen, die viel lieber mit einer Gruppe Familienurlaub machen. Also ich glaube, das ist so ein recht individuell, was man da toller findet. Jetzt habe ich tatsächlich zuerst aber an die Kindererziehung gedacht.
Mm.
Und die ist ja heute ganz anders als, also vor allem jetzt in unserer Kultur, ganz, ganz anders als noch vor wie vielen Jahren denn?
Vor
vielen Jahren, ja, wo, eigentlich schon eine oder zwei Generationen zurück, hat ja schon eine Familie, ein Neugeborenes mit betreut und erzogen.
Mhm.
Also auch da hattest du die Gruppendynamik, ja, und dann gibt's Kulturen, die heute nach wie vor, also wo ein ganzes Dorf an Frauen für alle Neugeborenen immer oder für alle Kinder dann zuständig sind. Ich glaube schon, dass der Mensch in seinem Ursprung so ein Rudeltier ist, ja.
Mhm.
Sicher nicht jeder, aber.
Aber ist soziales Wesen dabei.
Auf jeden Fall ein soziales Wesen, genau.
Mhm.
Ja, und auf einer Party fände ich es jetzt mit mehreren Menschen in der Gruppe auch lustiger als alleine. Alleine vom
und
DJ
mit
tanzen.
Mit dir ist natürlich was anderes. Wir sind ja eben schon eine Gruppe.
Wir sind ja schon das Rudel, genau.
Wir kommen zurück zum Thema Gruppensex und da muss man gleich mal einen Satz droppen, wie Gruppensex ist nicht gleich Gruppensex.
Mhm.
Also wenn wir über das Thema reden, reden wir wissenschaftlich gesehen nicht über ein einziges klar definiertes Phänomen. Also die Forschung verteilt sich vor allem auf Swinger-Kontexte, Sexpartys, so kollektive Sexorte, unterschiedliche Praktiken und.
Mhm.
Und das alleine zeigt schon, Gruppensex ist weniger so eine einheitliche Praxis, wo wir auch alle das Gleiche darunter verstehen und mehr ein ganzes Spektrum.
Mhm.
Und trotzdem gibt es je nach Ausprägung und Form ein doch eher klar definiertes Drehbuch oder eben Skript, was, wie, wer, wen macht. Und die definierten Abläufe und Rollen sind nämlich Ausdruck von den sogenannten Sexual Scripts. Und das ist ein Modell, wo zurückgeht aus den 70er Jahren von den Soziologen Gagnon und Simon. Und das besagt eigentlich, Sexualität ist kein Reflex oder Instinkt, der einfach so passiert, sondern eben wir folgen gelehrten Drehbüchern. Also eigentlich ähnlich wie bei einem Theaterstück, so das Skript legt fest, wer spielt mit und in welcher Rolle, in welchem Bühnenbild bewegen wir uns, wer macht den ersten Schritt, wie ist der Ablauf und wann fällt der Vorhang. Also zusammengefasst, so die Sexual Script Theorie betont, dass Sexualität nicht nur biologisch bestimmt ist, sondern wesentlich durch gelehrte soziale und kulturelle Drehbücher geprägt wird. Mhm. Und beim Gruppensex wird es deshalb so komplex, weil wir eigentlich da auf drei verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Drehbüchern hantieren. Und das erste Drehbuch ist so das kulturelle Skript. Das ist so die grosse Erzählung von unserer Gesellschaft. Und die lautet: Sex gleich zwei Personen plus Liebe plus Privatsphäre. Also es findet im eigenen Bett statt. Oder in der eigenen vier Wänden, sagen wir es mal so.
Auch so, ja.
Und das Skript ist so tief in uns eingebrannt, dass alles, was abweicht, als bedrohlich oder abnormal markiert wird. Also größtenteils. Mhm. Wenn wir Gruppe 6 haben, zerreißen wir ja das Skript aktiv. Und das erzeugt bei vielen Menschen auch so den Mix aus Scham, aber eben auch Nervenkitzel. Dann haben wir das zweite Drehbuch, das ist das interpersonelle Skript. Das ist so die Verhandlung im Raum. Also wie koordinieren sich 3, 4, 5 oder mehr Körper? Wer darf wen berühren? Und in ihrer zweiten Beziehung ist das Skript oft eingespielt. Also man weiss, was der andere will, nicht will und wieso das Ganze ungefähr abläuft. Und ihre Gruppe bricht die Sicherheit wie weg. Also man muss das Drehbuch quasi in Echtzeit umschreiben. Und so das dritte Drehbuch ist das intrapsychische Skript. Das ist so dein eigene, ganz private Drehbuch, so deine Fantasie, also das, was du dir im Inneren ausgemalt hast.
Darf ich noch eine kurze Frage stellen?
Ja, unbedingt.
Zur Clarification. Ist 3 Personen auch schon Gruppensex?
Hey, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist etwas, wo ich auch viel diskutiert habe mit Leuten in meinem Umfeld. So, als Vorbereitung auf die Folge.
Während des Gruppensexes haben wir uns gefragt, sind wir 3 jetzt schon eine Gruppe?
Also laut wissenschaftlicher Definition ja. Mhm. Aber ich habe gemerkt, die persönliche Definitionen gesetzt zum Teil ein bisschen anders.
Okay. Also dann reden wir mal, denken wir mal an 3+ Menschen künftig. Ja, super. Mhm.
Jetzt aber haben wir von diesen 3 Scripts gehört und die Herausforderung beim Gruppensex ist oft, dass die clashen. Also es gibt einen sogenannten Script-Clash. Wie könnte jetzt so einer aussehen?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die eben so unterschiedlich sind jeweils und individuell, dass wir nicht auf, also unausgesprochen nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel Person A ein Skript hat für einen ganz romantischen Kuscheldreier, Person B hat aber ein Skript für eine anonyme Orgie und Person C denkt eher nur an, ja, voyeuristisch passiv mit dabei sein, ja, reicht mir. Mhm. Und Person D will unbedingt im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und das wird natürlich schwierig, vor allem wenn es nicht ausgesprochen ist, was die Wünsche sind oder was die Skripte tatsächlich beinhalten. Und nicht, weil der Sex schlecht ist, sondern einfach, weil diese Drehbücher jetzt erstmal auch gar nicht so doll zusammenpassen. Also vielleicht, wenn man ganz kreativ ist, würde man da was finden. Aber in ihrem Kern würde ich sagen, ja, passt nicht unbedingt. Und das wäre ja, obwohl, gehen wir mal davon aus, alle 4 mal Ja gesagt haben zur Vorstellung von Gruppensex. Also man könnte auch sagen, die, du hast es vorhin schon gesagt mit der Bühne und dem Stück, dass die Beteiligten einfach sehr unterschiedliche Stücke spielen auf derselben Bühne. Mhm. Und nicht nur unterschiedliche Stücke, sondern eben auch andere Rollen in diesen Stücken. Und ich denke jetzt an Kommunikation, die hier ja bedeuten muss, dass man sich gegenseitig die Drehbücher erstmal vorliest, bevor man auf die Bühne geht. Mhm. Und nicht einfach wie im spontanen Theater, zack und los geht's. Und
es so ist vielleicht Improvisation
für die Zuschauenden Theater. Dann lustig und oder entertaining, aber genau, man hat dann vielleicht nicht so viel Freude. Und da würde jetzt auch die therapeutische Arbeit ansetzen, zum Beispiel, dass einige Paare ja an so Gruppenerlebnissen scheitern, weil sie vergessen, ihre Skripte vorab zu gleichen. Ja, die denken dann, Gruppensex ist ein feststehender Begriff. Aber für den einen ist es halt, ja, in Anführungszeichen mal nebeneinander her bumsen. Und für den anderen ist es alle auf mich, bitteschön. Und deshalb kann das Besprechen dieses Vorhabens in der Sexualtherapie sehr, sehr sinnvoll sein, beziehungsweise auch Sicherheit geben. Und ich sage jetzt Sexualtherapie, weil ich natürlich hier meine Deformation professionell habe, aber kann man gerne auch zu Hause machen. Aber ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man eben darüber spricht, wie stelle ich mir das vor und welche Rolle übernehme ich darin und genau. Und vielleicht auch, wann in diesem Stück komme ich auf die Bühne überhaupt, wenn überhaupt.
Ja, und ich finde, genau an dieser Stelle lohnt es sich mal über die verschiedenen festgesetzten Arten von drei Büchern reden, was gibt es im Rahmen von Gruppensex. Und ich würde jeweils Definition machen und dann könnten wir zusammen direkt so die psychologischen Motive und Reize dahinter mal benennen. Ist das gut für dich? Und wir starten eben mit dem, was du vorher schon angerissen hast. So die Diskussion rund um drei.
Ja.
Und eben ist man zu dritt schon eine Gruppe.
Okay.
Laut Studie ist das die am häufigsten praktizierte Form von Gruppensex und eben auch eine der beliebtesten sexuellen Fantasien. Wir haben ja da schon mal eine extra Folge gemacht und deswegen würde ich hier nicht so ins Detail gehen. Was würdest du jetzt so sagen, wenn wir davon ausgehen, zu dritt ist man eine Gruppe?
Ja.
Was sind so mögliche psychologische Motive beim Dreier?
Warum man den hat, den Gruppensex?
Ja. Also zu dritt jetzt.
Ach, sicherlich, weil man sich zusätzliche Reize wünscht. Mehr Abwechslung, weil man mehr überrascht werden möchte oder auch überraschen möchte. Genau, was Neues mit reinbringen, irgendeine Art von Neugierde. Vielleicht gibt's auch rollenspezifische Wünsche. Also bei Zweien sind vielleicht die Rollen schon einigermaßen festgefahren. Man hat als Paar so sein funktionierendes Skript. Und bei einem Dreier würde es ja die Karten nochmal neu mischen und ich könnte eine neue Rolle einnehmen. Ja, aber ich würde das jetzt alles mal so unter dem Motto Neugierde, Abwechslung, Überraschung stecken, ja. Dann fällt mir aber auch noch ein, dass gerade bisexuelle Menschen, die aber vielleicht in der einen oder anderen Beziehungskonstellation sind, vielleicht dadurch noch eine weitere Komponente mit reinbringen können. Also vielleicht eine Mann-Frau-Beziehung und da soll aber noch eine Frau dazu oder da soll noch ein Mann dazu oder eine Frau-Frau-Beziehung, da soll aber noch ein Mann dazu oder andersrum. Dass da irgendwie diese, ja, einfach Zusatzvorlieben auch noch mit abgedeckt sind. Und vielleicht eher auf der herausfordernden Seite, warum manche Menschen solche Arten von Sex machen, ist, weil sie denken, dass sie dadurch ihre Beziehung retten können. Also weil sie irgendwie merken, unser Sex ist eingeschlafen oder unsere Beziehung ist eingeschlafen und wir glauben, der heilige Gral, die Rettung ist, wir müssen unbedingt Sex mit einer anderen Person haben. Genau.
Spice it up.
Genau.
Sehe ich alle mega fest, die möglichen Motive. Und ich glaube, auch hier ist es ja wieder einfach, es ist mega individuell und je nach Beziehung und je nach Mensch auch da anders. Ich bin auch noch auf eine mögliche psychologische Lesart gestossen, die ich noch spannend fand. Und zwar die Self-Expansion Theory. Mhm. Also Psychologie dahinter ist, dass wir Menschen so ein tiefes Bedürfnis haben, unser Selbst zu erweitern, mhm. indem wir neue Identität und Rolle ausprobieren. Und eine Treue in ihrer festen Partnerschaft bietet so einen gewissen Safe Space, das wie zu machen. Also man kann wie eine neue Seite an sich testen. Und ich finde, das hast du jetzt hier eigentlich auch gesehen. Eben zum Beispiel ein bisexuelles Interesse, also so eine Bi-Neugierde, die oben ist. Oder eben, man will vielleicht mal in eine dominante Rolle switchen. Und man kann die neue Seite testen, ohne dass das Sicherheitsnetz von der Primärbeziehung gefährdet wird oder ohne dass man das verlässt.
Ja.
Dann würden wir jetzt weitergehen zu den Orgien.
Mhm.
Und Orgien ist ein sogenanntes dezentrales Event. Also das heisst, hier gibt es keinen Fokus.
Mhm.
Es ist ein Raum voll von Menschen und der Reiz liegt in der Anonymität und in der Vielfalt und man kann quasi von einer Interaktion zur nächsten gehen. Und soziologisch lässt sich das auch als zeitlich begrenzter Raum mit veränderten Regeln betrachten. Das heisst, es ist ein Raum, in dem die Regeln von der Aussenwelt für ein paar Stunden nicht gelten. Also das kann so ein bisschen wie Status, Job, Herkunft, was auch immer.
Ja, okay, und auch die Art der Interaktion, weil wenn ich draußen auf der Straße bin oder im Café sitze, gelten ja auch andere Regeln als in so einem Orgienraum. Oder?
Ja, in den meisten Fällen würde ich sagen, Fällen ja. Was könnte hier so psychologische Motive sein, dass man eine Orgie jetzt besonders reizvoll findet?
Also viele Menschen berichten ja, dass einer der Gründe ist, warum sie auch auf so Sexpartys gehen, der Reiz der Anonymität.
Mhm.
Und das eigentlich, was du jetzt gerade bei der anderen, beim anderen Skript oder beim anderen Drehbuch schon erzählt hast, dass ich mir eine völlig neue Rolle geben kann. Also ich kann mich ganz, ganz neu erfinden. Ich bin losgelöst von meinem Status, von meiner Vorgeschichte, von allem eigentlich. Und ich komme in diesen Raum und kann sehr, also den Regeln entsprechend, natürlich intuitiv Sexualität ausleben. Und schulde in dem Sinne niemandem etwas. Und es ist auch nichts, was negativ, also alles, was ich mache, wird nicht negativ auf mich und meinen Ruf zurückfallen, weil da jetzt nicht der Raum voller Familie und Freunde ist, hopefully. Kann es nur wünschen. Und genau, und es gibt einfach sehr, sehr viel Freiheit. Und ich kann mich ja theoretisch auch immer wieder dem entziehen. Also ich, ja, deshalb wäre für mich die Headline frei sein, neu erfinden, Intuition. So.
Ja, hab ich mir auch überlegt gehabt. Und ich bin dann noch auf eine Theorie gestoßen, die heisst Depersonalisierung oder De-Individuation. Aus der Sozialpsychologie, dass man sich eben wirklich so in dieser Masse verliert und eben so seine Individualität oder seine Identität ein Stück weit wie aufgibt und damit eben auch die Charme, die damit verbunden ist.
Mhm.
Das finde ich noch spannend. Oder? So, man wird plötzlich so Teil von einem Kollektiv und das reduziert gleichzeitig eben auch den Leistungsdruck. Wo es ist wie nicht, du musst etwas performen, sondern du bist in einem Raum mit 20 Leuten und du bist wie nicht allein verantwortlich für irgendetwas, sondern du kannst dich wie einfach hergeben. Und so die Szene schaltet so in einen Via-Modus.
Okay.
Also es gibt so weniger Selbstbeobachtung. Du lässt dich wie mehr treiben.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein ähnliches Phänomen auch entsteht, wenn man... Ich muss jetzt auch an Festivals oder an Reisen oder sowas denken.
Mhm.
Keine Ahnung, wenn ich wochenlang alleine, ich nehme mal den Klassiker, durch Asien reise und da sind ganz viele andere BackpackerInnen. Und eigentlich kann ja sein, wer ich will, weil erstens kennt mich niemand und zweitens werde ich den Menschen womöglich niemals wieder begegnen und es geht ums Hier und Jetzt und Und vielleicht kennen das einige, dass sie sich dann mega frei fühlen und so ein ganz anderes Gefühl von, wer bin ich und was ist plötzlich möglich und was traue ich mich oder wie gestalte ich so meinen Tag und meine Nacht. Und dass der Unterschied zu dann wieder in den Ursprungskontext zu kommen, in meinen bestehenden Alltag mit meinem Job und meinem Freunde- und Familiensystem, dass da dann plötzlich wieder Restriktionen dazu kommen, beziehungsweise ich denke, da sind gewisse Erwartungen oder man weiß etwas über mich und dem muss ich nachgehen, dass dann diese Freiheit wieder weg ist. Und so stelle ich es mir auch vor bei einer Orgie, dass das Phänomen ist von De-Individuation oder Depersonalisierung. Ne? Das kann dann mit dem Zauberstab schwingen und zack, bin ich wer anders und fühle mich anders.
Ja, finde ich einfach einen mega guten Vergleich. Weil, wenn wir ja auf Reisen sind, dann sind wir ja eben auch in so einem Raum mit veränderten Regeln. Mhm. Oder du bist wie eben nicht in deiner gewohnten Umgebung. Du gehst nicht deinem Job nachher.
Ja.
Du bist umgeben von fremden Leuten.
Ja.
Also ich finde einen mega passenden Vergleich, auch so mit dem Gefühl, wir gehen weiter zum Gangbang. Und hier haben wir eine asymmetrische Struktur. Also das heisst, eine Person ist im Zentrum und alles dreht sich um diese Person.
Mhm.
Und sie wird, je nachdem, was man will oder was möglich ist, wird sie von allen penetriert, auf unterschiedliche Arten, wird angelenkt und in Anführungszeichen benutzt.
Mhm.
Was könnten hier so psychologische Motive sein? Einerseits für die Person, die im Mittelpunkt ist, andererseits vielleicht auch für die Person, die eine von diesen Personen ist, die eben die andere benutzt.
Also da springt für mich sofort die Machtalarmglocke an.
ding, 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 ding.
Zum einen natürlich die Person, die benutzt wird, in Anführungszeichen, die Machtabgabe und für die zum Beispiel penetrieren oder anfassen, dass die ja die Macht haben, also dass darum geht, die entweder zu haben oder wirklich bewusst loszulassen, abzugeben.
Mhm.
Und dann sicherlich auch das Thema Objektifizierung. Also die Person, die ja benutzt wird, wird zum Objekt der Begierde. Und vielleicht ist das was man extrem erotisch findet, sich so in diese, und alle wollen mich und alle, they all do me, in dem Sinne, dass das was sehr Lustvolles sein kann. Und für die anderen natürlich, die den Sex aktiv geben, dass sie eben gerne jemanden objektifizieren. Dass es darum geht, das Objekt der Begierde zu begatten.
Sehr schön gesagt. Ja, beim Thema Objektifizierung bin ich noch auf so ein paar Aussagen gestoßen von Menschen, die das sehr gerne machen und die das als sehr empowernd beschreiben.
Mhm.
Also so als Form von, das nennt sich so sexuelle Agency, also wie so ein Akt von der sexuellen Selbstermächtigung. Also, dass sie das so ganz bewusst suchen.
Mhm. Denkst du, also ich muss sagen, ich sehe es persönlich auch ein bisschen differenzierter. Also sicherlich gibt es die Menschen, die mega aufgeräumt und zufrieden damit sind, sich in diese Objektifizierung zu geben. Aber es gibt doch bestimmt auch genug, die aus einem Trauma heraus oder aus so einer Sozialisierung, die jetzt, ich überspitze es jetzt mal in der Formulierung, was ich meine, dann kommst du sicher schnell mit.
Mhm.
Ich war irgendwie ganz oft in meiner Familie irgendeine Art von Opfer oder ich habe auch sonst in meinem Leben, fühle ich mich nicht, als könnte ich Einfluss haben. Ich fühle mich als Fußabtreter. Ja, alles überspitzt gesagt. Und deshalb gehe ich in eine mir bekannte Rolle, die jetzt für mich aber nicht besonders positiv ist, sondern es ist einfach ein Gefühl, das ich kenne.
Ich weiß, was du meinst. Also, dass es wie eine Reinszenierung eigentlich vom eigenen Trauma ist,
ja.
in, der, eigene Sexualität.
Ja, oder von der eigenen Sozialisierung. Es muss ja nicht mal ein Trauma sein. Genau. Ja, ja. Aber dass es nicht per se das Positivste ist, was mir passieren kann in so einer Gruppendynamik, sondern dass es halt einfach die mir bekannteste Rolle ist. Und deshalb mache ich es.
Oder so ein Narrativ, das du eh schon innerlich hast, wo du dann eigentlich wie auch im Aussen nochmal inszenierst. Ja. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Sexualität immer alles kann sein. Weißt, und auch jetzt hier bei dieser Praktik, dass es genau das kann sein, was du beschreibst. Und es kann genau auch das sein mit dieser sexuellen Selbstermächtigung. Und ich finde das ist so wichtig, so das jeweils differenziert anschauen, oder? So wie wir es jetzt machen. Und nicht, es ist immer nur das oder es ist immer nur das. Weil ich finde, man hat immer die Tendenz, zu sagen, es muss entweder nur das eine sein oder nur das andere.
Dass so pauschalisiert wird, ja.
Genau. Und ich finde, es braucht einfach Räume und Informationen, irgendwie, dass man sich über das austauschen kann, dass man das auch reflektieren kann, auch für sich selber. Und dort einfach auch probiert, möglichst ehrlich sein zu sich, so, warum suche ich das? Warum will ich das? Was bedient das in mir an Bedürfnis? Und ist das für mich etwas Positives? Oder tue ich etwas verstehen, wo mir eigentlich Schmerz bereitet?
Weißt du, was ich jetzt auch noch, das hast du mega gut formuliert, dankeschön, ja. An was ich jetzt auch noch denken musste, was so im ganz, ganz Kleinen vielleicht etwas Ähnliches zeigt, wie sich Menschen verkleiden.
Wie Menschen?
Du warst ja jetzt auch schon auf der Fasnacht mit mir.
Ja.
Und es gibt ja Menschen, die entscheiden sich dafür, ich gehe als Prinzessin oder ich will irgendwas was anziehen, was mega sexy ist oder ich bin was ganz Cooles oder was ganz Maskulines, so dass so Überzeichnungen stattfinden. Und die Analogie, die ich sehe, ist, irgendwas schlummert ja in einem und was wähle ich, welche Rolle wähle ich, nach außen zu zeigen. Und genauso kann es ja, oder ist es ja auch beim Sex, dass wir ganz viele Facetten davon haben, in welche Rolle gehen wir. Sind wir eher in der passiven, wird mit uns gemacht, bin ich zurückhaltend oder bin ich im Leben vielleicht genauso eher sehr zurückhaltend und leise und dafür aber im Sex bin ich der Pirat oder bin ich die Rockerbraut oder bin ich, weißt du, oder ich muss im Alltag immer Bossbabe sein und deshalb bin ich beim Sex die Prinzessin, die gerettet werden will. Verstehst du, was ich
ja,
sage?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es irgendwie Sinn ergibt jetzt beim Zuhören, aber...
Dass es aber ohne Raum kann sein von Selbstexploration.
Jetzt können wir aber das Fasnacht-Thema gerne schließen.
Ja, aber dass es eben so eine Freiheit eben auch mit sich bringt. Und ich glaube, dass die Freiheit, je nachdem kannst du eben auch in so Gruppensex-Szene... In so Gruppensex-Szenarien, das ist noch ein schwieriges Wort, genau suchen oder auch finden. Was ich beim Gangbang aber auch noch gelesen habe, was ich noch spannend fand, ist, dass es eigentlich für unser Hirn eine mega Reizüberflutung ist. Und wenn das Hirn mit so vielen Reizen gleichzeitig geflutet wird, kann das halt sein, dass so der präfrontale Kortex, so unser logische, kritische Denken, dass das wie so ein bisschen runtergefahren wird. Und das kann sein, dass man wie in so eine Art Flow-Zustand kommt. Also, dass man eben gar nicht mehr irgendwie überlegt, was ist jetzt gut, sondern man ist einfach im Annehmen.
Im Tun.
Also, das nennt sich also Sexual Surrender. Und ich habe eine Theorie gelesen, wo sagt, das ist eigentlich wie so der Ausweg aus dieser Decision Fatigue, weißt, wo wir haben in unserer Welt, dass wir immer müssen entscheiden, wir haben so permanent so viele Möglichkeiten, was man alles könnte machen oder was alles zur Auswahl steht. Und dass man hier einfach mal reins Empfangszentrum ist. Und dass das
schön.
Eben auch so, ja, dass das wie ohne Erleichterung kann bringen und dann eben so also positiv sich auf das Erlebnis auswirkt. Aber ich finde auch hier, das ist einfach mega individuell und kontextabhängig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei jedem Gangbang so abläuft.
Ja. Spannend. Ja, aber sehe ich, muss ich sagen.
Werbung. Weißt du, was ich an dieser Folge besonders lustig finde? Wir reden jetzt die ganze Zeit wissenschaftlich über Gruppensex, über Skripte, Dynamiken, Konsens. Und gleichzeitig ist Gruppensex natürlich auch einfach ein riesiges Kopfkino-Thema.
Ja, und vielleicht ist genau das der Punkt. Man muss ja nicht alles machen, nur weil man es spannend findet. Manchmal reicht es ja auch völlig, wenn man sich so ein bisschen zurücklehnt und denkt, okay, erzähl mir mehr.
Oder flüster mir mehr.
Ja, das ist noch besser. Und ich finde, sexuelle Fantasie wird wirklich oft unterschätzt. Und dabei ist Fantasieren ja auch eine Kompetenz. Also etwas, das man nähren, ausbauen und auch spielerisch wieder lernen kann.
Absolut. Und es ist auch eine Ressource. Also Fantasie kann Sexualität reicher machen, inspirieren, neue Räume öffnen, ohne dass man alles eins zu eins umsetzen muss.
Genau. Manchmal reicht es schon, im Kopf eine Tür aufzumachen und zu schauen, was passiert da eigentlich in mir? Was macht mich denn so richtig neugierig? Was berührt mich? Was turnt mich an?
Und damit sind wir jetzt bei Fantasy angelangt, unser heutiger Werbepartner. Die haben uns nämlich verraten, dass eine von ihren all-time best performenden Audios tatsächlich Hotel Gangbang heisst.
Ja, ich meine, wenn das kein Zeichen für diese Folge ist, weiß ich auch nicht. Ich sehe uns schon an der Rezeption. Wir hätten gerne ein Zimmer mit mehreren Drehbüchern, bitte.
Und mit späterem Checkout, ganz wichtig.
Genau.
Aber genau das habe ich dran auch so gern. Bei Fantasy kannst du selber wählen, welche Tür du im Kopf aufmachst. Also ob eher romantisch, eher sinnlich, eher kinky oder eben einfach neben einem anderen Hotelzimmer sitzen und einfach zulassen.
Und es darf auch einfach ein lustvolles Self-Care-Ritual sein. Kopfhörer rein oder aufsetzen, Welt kurz aus, Körper an und all das ohne Druck, ohne irgendwas beweisen zu müssen, nur ein Moment für dich und deine Fantasie.
Fantasy hat über 1700 erotische Audios von Frauen für Frauen entwickelt. Und ihr könnt über unseren Link in den Show Notes einen Monat lang das Ganze kostenlos testen und habt Zugriff auf all die Audios.
What a deal! Und übrigens 2 Tage vor Ablauf des Abos bekommt ihr eine Erinnerung, also es ist jederzeit kündbar und bis dahin entstehen für euch auch keine Kosten. Und für unsere liebe Community gibt's zusätzlich Rabatt aufs Jahresabo.
In der Schweiz nutzt ihr den Code Swiss Gangbang, alles gross und zusammengeschrieben, und ihr bekommt 25 Franken Rabatt aufs Jahresabo.
Und für Deutschland und Österreich nutzt ihr den Code Gangbang, auch gross und zusammengeschrieben. Link und Codes findet ihr in den Shownotes.
Also macht es euch gemütlich, vielleicht auch zu zweit oder zu fünft.
Oder erstmal nur mit eurem Kopfkino.
Und wenn ihr im Hotel landet,
grüßt schön von uns.
Dann gehen wir weiter zu Bukake und zu Daisy Chain.
Mhm.
Und Bukake ist japanisch und bedeutet wörtlich bespritzen.
Mhm.
Ich muss an dieser Stelle sagen, ich weiß noch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber it is what it is. Und Bukake ist eine Form von Gruppensex, beziehungsweise eher so ein sexualisiertes Setting, bei dem eine Person im Mittelpunkt steht oder liegt oder knäuelt und mehrere andere Personen ejakulieren auf diese Person. Also der Fokus ist meist weniger so auf dieser gegenseitigen Interaktion, sondern viel stärker auf dem visuellen Akt. Also es hat fast so etwas Rituelles und etwas sehr Inszeniertes. Und Daisy Chain hingegen ist wie eine sexuelle Kette, bei der mehrere Menschen so kreis- oder kettenförmig miteinander verbunden sind und sexuelle Handlungen aneinander ausführen. Und das heisst dann, jeder Mensch gibt und bekommt gleichzeitig.
schöne Handbewegung auch, was auch immer das gerade war.
So, gell? Sie ist so jonglierig, sie macht nicht so viel Sinn.
Nein, so, als hättest du ein Dildo weitergegeben.
So, ah, vielleicht habe ich das. So innerlich habe ich das gemacht. Ja. Stabsübergabe.
Ich glaube auch.
Oh, boy. Ich habe die jetzt zusammengenommen, wo sie so ein bisschen weniger bekannt sind. Aber eigentlich haben sie sehr unterschiedliche psychologische Motive, denke ich mal. Was kommt dir so?
Also was mir kommt bei Bukake ist, dass mein Bruder
okay, weird.
Schon mehrmals bei diesem Spiel, weißt du, die deutsche Fassung oder die Schweizer Fassung von Cards Against Humanity, Kampf gegen das Spießertum, da gibt es auch eine Karte, Bukake. Und ich glaube, er musste, egal in welcher Konstellation wir das gespielt haben, bisher immer diese Karte den anderen erklären, was es denn ist.
Ja, also die Neutro.
Was hast du jetzt gesagt?
Okay.
Was kommt mir sonst dazu? Also da, ich könnte mir vorstellen, dass gerade beim Bespritzen, dass es da ganz doll auch um Macht ausüben geht. Es kann auch was Sadistisches haben als Motiv oder als Empfindung. Genau, und hat ähnlich wie jetzt bei, was wir vorhin besprochen haben, so der Objektifizierung, sicher für die Person auch, es wird mit mir gemacht und dass sowas erotisiert wird. Genau, im besten Fall. Gell? Und dann hat es natürlich wirklich so ein Ritualcharakter. Zum einen finden das manche total geil, die so rituelle Aspekte mit einzubinden in ihre Sexualität oder gerade in Sexualität mit mehreren anderen Menschen. Kann vielleicht auch was fast schon mystisch-spirituelles haben. Ich selbst habe damit keine Erfahrung. Ich kann mich da auch, muss ich ehrlich gestehen, etwas schwieriger reinversetzen. Aber das könnte ich mir vorstellen. Und es gibt natürlich auch Sicherheit. Also alles, was ja Ritual ist und was man kennt, in Anführungszeichen, gibt ja eine gewisse Sicherheit.
Was würdest du jetzt sagen wie Daisy Chain?
Die Gänseblümchenkette. Ja, interessante Bezeichnung auf jeden Fall für was passiert.
Ja, geil. Ist so süß.
Cute. Einfach cute. Ja, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es mit den Reizen auch schwierig wird. Wenn können manche bestimmt ganz, ganz gut und für andere ist es schwieriger, gleichzeitig etwas zu geben und zu empfangen. Das kennt man vielleicht auch schon aus dem Zweier-Setting. Aber ja, kann ich mir vorstellen, auch dass sehr reizvoll ist, zum einen sich zu fokussieren darauf, was würde der anderen Person jetzt gefallen oder was gefällt mir an der anderen Person zu machen. Und da ist ja eine Planbarkeit und eine Überlegung mit dabei oder Intuition. Und was aber mit mir gemacht wird, ist ja wiederum dann eine Überraschung oder etwas, was ich nicht so aktiv steuere, wie vielleicht das, was ich gebe. Und dass man wie beides hat. Best of both worlds.
Das ist schön gesagt. Ja, auf welches Motiv ich dort immer wieder gestoßen bin, ist Verbundenheit. Weißt du, dass man sich so als Teil von einem grossen Ganzen fühlt, so, weil alle halt eigentlich das Gleiche erleben simultan.
Ist man eigentlich im Kreis oder in einer Reihe? Muss schon im Kreis sein.
Es gibt beides. Es gibt beides, aber ich bin dem viel jetzt so als Kreis begegnet.
Ja, auch da muss man aufpassen, wie wenn man Gänseblümchen zusammensteckt in ein Krönchen, dass die gut halten.
Ja, das stimmt. Das ist so eine Enttäuschung, aber so das Kriegen, wenn es
nicht
hält.
Wenn man vor allem das Loch zu groß macht und den Stiel kaputt macht.
Ja,
und dann reißt,
das ist jetzt so eine schöne Analogie.
Genau. Pun intended.
Wenn wir jetzt auf die wissenschaftliche Forschung zu Gruppensex schauen, fällt zuerst mal auf, das habe ich so ein bisschen im Intro schon erwähnt, dass es eben eigentlich kaum irgendwie allgemeine Studien oder Daten gibt zu diesem Thema. Also es wird offensichtlich nicht als einheitliches Thema untersucht, sondern eben, wie schon erwähnt, so in bestimmten Kontexten. Und am meisten im Rahmen von Swinger-Partys oder Sex-Partys oder auch, wie so oft, im Zusammenhang mit sexueller Gesundheit und STI-Prävention. Also das heisst, in der Forschung fragt häufig Wissenschaftler in weniger nach, wie erleben Menschen Gruppensex, sondern eher in was für Settings findet der statt und welche Risiken gibt es und wie wird dort mit Schutz und Grenzen umgegangen.
Ja.
Und besonders gut untersucht ist es eben, wie schon erwähnt, beim Thema Swinging. Und auch da möchte ich nicht zu tief reingehen, pun intended, weil wir schon mal eine eigene Folge dazu gemacht haben. Also da könnt ihr gerne reinhören. Aber spannend finde ich es vor allem, dass halt so eben der Kontext mega gut beleuchtet wird und wenn man auf Praktiken schaut, die Rühe-Konstellation.
Ja.
Was wäre jetzt deine These, warum ausrechnet die zwei?
Ich vermute mal, weil es die Settings sind, die am meisten passieren. Am häufigsten.
Ja, was ich noch überlegt habe, ist, ich meine, die Wissenschaft braucht ja immer, also man braucht wie eine klar definierte Forschungsfrage. Man braucht auch möglichst viele Leute, die je nachdem halt auch Antworten liefern oder sich Befragungen hergeben und so. Und ich habe das Gefühl, das sind die, die einfach auch am sozial anerkanntesten sind. Oder? Wo man sich noch, wo man also viele Leute findet, die sagen, doch, da habe ich Erfahrungen und bei mir ist es so gewesen.
Ja. Aber das geht doch sicherlich alles Hand in Hand, oder? Also es ist am sozial anerkanntesten, weil es eben am häufigsten vorkommt oder am häufigsten gemacht wird. Und andersrum wird häufig gemacht, weil in vieler Munde. Also gerade Dreier. Mit so einer Dreier-Fantasie wird ja oft auch in Pornos gespielt. Mit Swinging. Ja, das ist ein bisschen schwieriger abzufilmen.
Ja, aber es ist halt wie, es ist so stellvertretend für einen Ort, wo halt alles passieren kann.
Ja, ja.
Oder?
Genau.
Ich habe dann geschaut, hey, gibt es vielleicht auch als Studie in verwandten Disziplinen, die irgendwie Antworten liefern, warum Menschen sich zu Gruppensex hergezogen fühlen. Und ich habe tatsächlich zwei gefunden. Und ich sehr spannend gefunden. Und wo viel so über Hormone und Biologie und Evolution aussagen. Und eben, es sind nicht sexologische Studien. Wir können sie jetzt wie ein Stückchen übersetzen. Aber ich habe gefunden, eben, sie passen gleich.
Ja.
Und vorab möchte ich aber noch sagen, Theorien sind nicht unumstritten und erklären sicher nicht allein, warum Menschen Gruppensex jetzt erregend finden. Sie können aber einen Einfluss haben.
Wir schauen mal.
Wir schauen mal.
Bin und gespannt.
Ich finde, wir haben ja jetzt auch schon darüber geredet, weißt, wie viele psychologische Motive dort reinspielen. Wir haben Fantasien, die reinspielen, Kontexte, Normen. Also es ist immer sehr, sehr viel komplexer und vielleicht ist jetzt der biologische Teil wie ein kleines Puzzlestück. So.
Okay, ja. Jetzt hau raus.
Ich hau raus. Die erste wissenschaftliche Theorie, die ich gefunden habe, hat schon einen tollen Namen. Und zwar Sperm Competition. Also die Spermienkonkurrenz nach Baker and Bellis. Und die Evolutionsbiologie postuliert hier, dass das Hirn und vor allem das männliche Hirn oder so das hormonelle System, wenn es so Testosteron getrieben ist, darauf programmiert ist, auf die Anwesenheit von, in Anführungszeichen, Konkurrenz zu reagieren. Und das löst in einem ersten Schritt einen Hormonschub aus. Also das heisst, das Testosteron schießt in die Höhe. Und wir wissen ja, das hat einen sehr grossen Einfluss auch auf die Libido und auf die Erregung. Und das Zweite, was passiert, ist, dass es einen Einfluss hat auf die Spermienqualität. Also es gibt eine sogenannte Kampfspermien. Das ist wirklich ein Fachbegriff. Wo dort häufiger geformt werden.
Entschuldigung, bitte, was werden die?
Also, das sind dass sie Spermien, die produziert werden, mit einer sehr hohen Beweglichkeit und mit einer sehr hohen Qualität.
Okay.
Und
also wegen des Konkurrenzkampfs.
Ja.
Okay.
Ja.
Spannend.
Ja. Und anscheinend ist das für viele Männer verknüpft mit so einem unbewussten Gefühl von, ich will mich behaupten.
Mhm.
Und das kann die Lust und die Regung eben mega anstacheln.
Mhm. Okay.
Und das ist auch ihre Studie von Kilgallen und Simmons von 2005 nochmal angeschaut worden. Und zwar hat man da so Männer-Szenarien gezeigt, wo eine Frau mit mehreren Männern interagiert.
Mhm.
Und dann geschaut, wie reagieren sie physiologisch darauf. Und dort hat man wirklich gesehen, ihr Körper produziert eben mehr von diesen Kampfspermien. Und dieser Befund kann eben so als Hinweis darauf gelesen werden, dass Konkurrenzkontexte eben sexuelle Erregung positiv beeinflussen können.
Mhm.
Und warum vielleicht dann wie mehr Motivation um ist, sich diesen Praktiken herzugeben.
Sehr spannend. Das heisst, man muss da noch besser verhüten.
Ja.
Ja, den stimmt. Spermien,
ja.
Die wollen schwanger
die
machen.
Wei.
Die wollen ja. Weiterkommen.
Die wollen sich durchsetzen.
Lustig. Okay. Ja, kann ich. Klingt absolut nachvollziehbar und logisch.
Mhm.
Wie viel da dran ist und wie repräsentativ, wissen wir nicht.
Ja.
Aber ich habe mich jetzt nicht dabei ertappt, wie ich so denke, na, das ist ja völliger Bullshit. Weil manchmal macht ja der Körper Sachen, da können wir nur staunen.
Mir würde das einfach interessieren, weißt du, jetzt bei Männern mit einer anderen sexuellen Orientierung, ob das auch passieren würde oder nicht.
Dazu muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich gar nichts. Ich würde mal sagen, ja, weil diese Reproduktionsbiologie ist ja gleich.
Ja.
Müsste, oder?
Müsste, ja.
Also wir wissen es nicht.
Warum ein lustiges Studiensetting, wo wir runter machen.
Ja. Weil der Gedanke ist ja nicht beim Gruppensex, ich möchte mich fortpflanzen, weißt du? Es geht ja wirklich,
ja.
Es ist ja ein unbewusstes Happening.
Ja.
Und deshalb müsste es theoretisch ja völlig losgelöst von der sexuellen Orientierung sein.
Mhm. Mhm. Ja.
Obwohl die für den Körper die Reproduktion dann im Vordergrund steht.
Mhm. Mhm. Denn ein weiteres wissenschaftliches Modell, das ich gefunden habe, ist der Coolidge-Effekt.
Okay, habe ich noch nie von gehört.
Und das ist ein Phänomen, das bei fast allen Säugetieren beobachtet worden ist.
Mhm.
Und der Kern ist eigentlich, dass männliche, aber eben auch weibliche Tiere so ein deutlich höheres sexuelles Interesse zeigen, wenn ein neues, unbekanntes Tier eingeführt wird.
Mhm.
Und jetzt in der Natur vor allem ein neues, unbekanntes männliches Tier.
Ja.
Und in ihrer Gruppe wird der Effekt quasi multipliziert. Also das Hirn wird in dem Moment, wenn das unbekannte jetzt männliche Tier auftaucht, wirklich mit Dopamin geflutet,
mhm.
weil es eben so eine, es ist ja so auf Neuartigkeit programmiert. Also, und das beobachtet man selbst, wenn es eigentlich, wenn eine Sättigung da ist, also beispielsweise schon eine Befruchtung hat stattgefunden.
Mhm.
Und evolutionär macht das gleich Sinn, weil Vielfalt erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Fortpflanzung.
Natürlich.
Und unser Dopaminsystem reagiert anscheinend immer noch auf die uralten Reize. Da kommt etwas Neues. Eventuell kann mich der irgendwie auch noch befruchten. Oder vielleicht hat es nicht geklappt.
Okay.
Deswegen probiere ich es dort wie nochmal.
Ah, interesting.
Mhm.
Dann müssen die Männchen alle nochmal ihren bunten Federtanz machen.
Ja, genau.
Auch wenn sie eigentlich schon erfolgreich waren.
Oder ihre farbig Popo.
Genau.
Nochmal umschwingen.
Süß.
Ja, ich habe es einfach gefunden, es ist noch witzig, ich nehme es
ja.
mal mit.
Ja,
aber
voll,
man sollte es jetzt nicht als Erklärung brauchen, ja. warum man Gruppensex wird machen.
Habt ihr was gehört?
Ja.
Nein, ich finde es total interessant.
Es ist so lustig, einfach wie viel anscheinend auch noch so, weißt du, unbewusst evolutionsbiologisch bei uns einfach so mitläuft.
Ja,
das
natürlich.
Programm.
Permanent. Mhm. Permanent. Mhm. Und wir wissen es einfach nicht oder sind uns dessen nicht bewusst, aber
ja.
In der letzten Folge ist ja auch wieder das perfekte Beispiel: Schwangerschaft. Wir wissen ja, ja. überhaupt nicht, was der Körper machen soll. Und er macht es einfach, weil er es ja. weiß.
Als letztes möchte ich mit dir noch über psychologische Gruppendynamiken reden und was es da zu beachten gilt. Weil in einer Gruppe ist das Thema Konsens psychologisch viel komplexer als in einem Zweiersetting. Und zwar wegen der sogenannten Social Compliance, also der sozialen Anpassung. Und in der Sozialpsychologie wissen wir, wenn 5 Leute in einem Raum Ja sagen, ist der Druck auf die 6. Person, auch Ja zu sagen, einfach gigantisch.
Ja.
Also niemand möchte die Spassbremse sein, in Anführungszeichen, und den ganzen Event zum Kippen bringen. Und das ist so der Gruppenzwang, wo wir sicher alle kennen, aus der Schule. nur, dass der hier nackt und im Bett stattfindet. Oder halt im Raum oder sonst, wo man halt ist. Und wissenschaftlich gesehen ist also das Thema Sicherheit im Gruppensex sehr paradox. Also Gruppe kann einerseits so ein Social Buffer sein, nennt sich das. Also das ist eigentlich wie eine Instanz, die dich schützt, weil viele Augen da sind, die aufpassen und schauen, was passiert. Aber die Gruppe kann eben auch zum Täter werden, wenn die Dynamik kippt. Und es eben zu so einem Gruppenzwang oder Druck kommt. Also Konsens ist nicht nur da, aber besonders auch da, nicht zu fehlen von einem Nein, sondern ein ganz klares Ja. Und ein Ja unter Druck ist kein Ja. Und in der sexpositiven Bildungsarbeit wird Konsens oft mit dem Akronym FRIES erklärt. Ein Akronym, das wir in Form von POMES fest lieben.
Sehr sogar.
Aber eben auch so toll finden und wichtig finden, mal zu teilen. Hast du mal wollen erklären, was mit FRIES gemeint ist?
Ja, nicht die frittierte
nicht die
Kartoffel.
Later nicht.
Also Akronym muss man sich groß geschrieben vorstellen. Ne? Und das F steht für freely given. Also freiwillig, ohne Druck oder ohne Alkohol- und Drogeneinfluss. Dann das R steht für reversible. Das heißt, jederzeit widerrufbar, auch wenn wir gerade mittendrin sind. Ich kann mich währenddessen noch dagegen entscheiden. Das I steht für informed, heißt übersetzt informiert. Also ich weiß, ich bin darüber informiert, was genau passiert hier eigentlich. Nach welchem Skript haben wir Sex? Welche Rollen haben wir? Was ist das Setting? Also ich kenne die Fakten. Das E steht für enthusiastic, also begeistert, ein na gut, wenn es sein muss, ist kein Konsens, sondern ich muss wirklich enthusiastisch.
Du musst Bock drauf haben.
Ja, richtig. Ich muss oder will das unbedingt wollen. Und das S steht für specific, heißt spezifisch. Ein Ja zum Dreier ist kein Ja zum Gangbang, ist kein Ja zu Daisy Chains.
Daisy Chain. Du wolltest es einfach nochmal sagen, gell?
Ich wollte es einfach nochmal sagen, gell?
Also Fries, immer eine gute Sache. Egal in Form von Herdöpfel oder in Form von Konsens.
Ja, sowieso immer.
Dann würde ich jetzt zu meinem Abschlussstatement kommen.
Na gut.
was wir da mitnehmen heute. Gruppensex ist kein einheitliches Phänomen. sondern ein sehr breites Spektrum an ganz unterschiedlichen Konstellationen, Motiven und Dynamiken. Und Forschung zeigt dabei vor allem eins, entscheidend ist weniger Praxis an sich, sondern wie klar Erwartungen, Rollen, Grenzen und Konsens miteinander ausgehandelt werden oder eben die sogenannten Scripts einander vorgelesen werden. Gleichzeitig wird Gruppensex gesellschaftlich oft schnell moralisiert oder auch fetischisiert als wirklich differenziert betrachtet. Also, und genau deshalb lohnt es sich auch, einen wissenschaftlichen Blick darauf zu werfen, weil es auch hilft, Klischees abzubauen und genau zu verstehen, was Menschen an dem besonders reizvoll finden, was auch überfordernd kann sein und auch problematisch erlebt werden. Und vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist, nicht die Anzahl von Beteiligten entscheidet darüber, ob Sexualität stimmig ist oder heiß ist oder befriedigend erlebt wird, sondern ob sie freiwillig ist, informiert ist und für alle Beteiligten passend gestaltet wird.
Das Wort zum Sonntag.
Ich weiß nicht, ob man das so in der Kirche würde sagen.
Nee, aber das Wort zum Sonntag kann man ja auch im Radio hören.
Das stimmt.
Hey, vielen, vielen Dank. Sau spannende Studien hast du gefunden.
Wo bist du noch? Bei der Sperm Competition?
Nein, ich bin hier bei dir bei deinem Abschlussstatement und beim Sonntag. Nein, vielen, vielen Dank.
Sehr gern. Was machen wir jetzt nach? Wow.
Wir bewegen uns nochmal in eine ganz andere Realität in 2 Wochen. Und zwar weg vom Gruppensex und von lustvollen Community-Begegnungen hin zu Asexualität. Also Menschen, die kein Interesse an Sexualität haben oder sogar Aromantik. Und schauen uns mal an, was bedeutet das überhaupt, auch wissenschaftlich gesehen, und was gehört da tatsächlich dazu und was auch nicht. Ich glaube, da schwirren auch sehr, sehr viele Mythen und Geschichten herum. Und ja, da bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Passt das für dich, meine Liebe?
Super. Ja. Finde ich mega wichtig. Wenn ich mich richtig daran erinnere, ist das sogar schon ein paar Mal als Wunsch auf Instagram.
Dann gehen wir mal wieder den Wünschen unserer HörerInnen nach. Ja.
Unbedingt.
Ansonsten, bei uns ist heute wirklich Sonntag. Das heißt, falls ihr es zufällig auch an einem Sonntag hört, wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Nein, und ansonsten eine wunderbare Woche, einen Resttag, einen Restabend, je nachdem, wo und wie ihr seid. Bleibt gesund, schaut gut zu euch und zu euren Liebsten. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören, wenn es heißt Sexologie, Wissen macht Lust. In diesem Sinne, möge die Lust mit dir sein.